guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 24. Juli 2026. Sammelabschiebung nach Afghanistan geplant. Das AfD-Verbotsgutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte wurde in Freiburg vorgestellt. Geplante Kürzungen bei den behördenunabhängigen Asylverfahrensberatungen. Zu viele Schlupflöcher. Die deutsche Umwelthilfe kritisiert das EU-Vernichtungsverbot für neuwertige Textilien. Und die Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die medizinische Grundversorgung. Das sind die Themen dieser Stunde. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, individuelle Zusagen an AfghanInnen, dass sie in Deutschland aufgenommen werden, dürfen nicht einfach pauschal aufgehoben werden. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, so meldet die Gesellschaft für Freiheitsrechte wörtlich, hat heute in einem Eilverfahren einer Verfassungsbeschwerde entschieden, dass individuell ausgesprochene Aufnahmezusagen nicht willkürlich aufgehoben werden dürfen. Entschieden wurde über die Beschwerde einer afghanischen Frauenrechtsaktivistin und ihrer zwei minderjährigen Kinder. Das Bundesverfassungsgericht verwies das Verfahren zurück an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die Entscheidung erging auf Grundlage einer Musterverfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF und der Initiative Kabul-Luftbrücke. Die heutige Entscheidung aus Karlsruhe ist deutlich. Die Bundesregierung darf ihr Schutzversprechen gegenüber hochgefährdeten AfghanInnen nicht pauschal zurücknehmen. Das ist eine gute Nachricht für die Grundrechte. Aber es reicht noch nicht aus. Deutschland muss die Schutzsuchenden jetzt endlich vor Folter und Tod in Sicherheit bringen, sagt Mareile Dedekind, Juristin bei der GFF und Mitverfasserin der Musterverfassungsbeschwerde. Wir werden über diesen Erfolg vor dem Verfassungsgericht weiter berichten. Inzwischen gehen aber die Sammelabschiebungen nach Afghanistan weiter. Ihr hört dazu ein Gespräch von Radio Blau Leipzig mit Nasima zur Mahnwache am Flughafen Leipzig-Halle am Dienstag, den 28. Juli. Erneut ist nun eine Sammelabschiebung nach Afghanistan geplant. Ein Bündnis aus antirassistischen Gruppen ruft für diesen Tag von 18 bis 20 Uhr zu einer Mahnwache am Flughafen Leipzig-Halle auf. Die Kundgebung soll ein Zeichen gegen die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Taliban und die daraus resultierende Zunahme der Abschiebungen nach Afghanistan setzen.
Ja, jetzt unterhalte ich mich mit Nasima zur Mahnwache am Flughafen Leipzig-Halle am Dienstag, dem 28. Juli. Und ja, erneut ist da eine Sammelabschiebung nach Afghanistan geplant. Und ihr seid ein Bündnis aus antirassistischen Gruppen und ihr ruft da eine Mahnwache auf. Kannst du das Bündnis kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hallo, ich bin Nasima. Wir sind ein Bündnis aus verschiedenen Leipziger lokalen Gruppen wie Initiative Support Afghanistan, Welcome United, Seeburka Afghanistan, Widersetzende Leipzig und Interventionist Linke Leipzig, Schlafen lassen, Dorsig Network und Rosa Leipzig. Wir haben uns zusammengekommen, um gegen die Abschiebung nach Afghanistan von Flughafen Halle Leipzig zu demonstrieren. Diese ist und wir nicht die Einzige bleiben, wie von Dobrindt angekündigt wurde. Wir fordern einen Abschiebungsstopp nach Afghanistan und ein Ende dieser menschenverachtenden und rassistischen Praxis.
Wer wird denn da abgeschoben und wie sind Informationen einzuschätzen, dass sich diese Abschiebungen nach Afghanistan bald vielleicht nicht mehr nur auf Straftäter und Gefährder in Anführungszeichen beschränken werden? Das ist ja geplant, halt das auszuweiten, wie man hört.
Ja, also Innenminister Dobrindt hat bereits vor ein paar Wochen angekündigt, mehrmals im Monat nach Afghanistan abschieben zu wollen. Und nun wurden bereits eine Einschränkung auf Straftäter und Gefährder aufgehoben. Es sollen auch nicht die Straftäter aufgeschoben werden. Und ja, damit normalisiert Deutschland grundsätzlich eine Abschiebung nach Afghanistan. Und wir sagen, dass das eine Schande ist. Und in Afghanistan werden Frauen und Journalisten, Menschenrechtsverteidigerinnen ethnischen und religiösen Minderheiten systematisch verfolgt und es warten unmenschliche Haft und Folter oder Straftäter. Und deswegen demonstrieren wir gegen die Abschiebung und wandern uns gegen die Abschiebung nach Afghanistan.
Ja, und auch viele Menschen, die aus Afghanistan hierher geflüchtet sind, kritisiert ja die Zusammenarbeit mit den Taliban. Was ist problematisch an dieser Zusammenarbeit mit den Taliban?
Erst kürzlich wurde ja vor der Tagesschau über einen Deal zwischen der Bundesregierung und den Taliban berichtet. Und diese beinhalten 6 Minder Mitglieder der Taliban als diplomatische Vertreterin nach Deutschland zu holen und im Gegensatz bis zu 3 Abschiebungen im Monat nach Afghanistan zu ermöglichen. Und davor hatten die Taliban vereinzelt Abschiebung verhindert, natürlich. Und die Bundesregierung ermöglicht die rassistische Abschiebung nach Afghanistan als um jeden Preis und geht davor sogar Deals mit der radikalen islamistischen Taliban ein. Und damit macht sich die Bundesregierung vor diese Gruppen abhängig und normalisiert eine Zusammenarbeit mit dessen, was wir zutiefst kritisieren. Und und die Taliban auch verletzen grundlegende Menschenrechte und unterdrücken viele Menschen. Frauen und Menschen dürfen kaum öffentlichen Leben teilnehmen. Sie werden auch von Zugang zu Bildungsarbeit oder vielen Bereichen in Gesellschaft ausgeschlossen. Und auch politische Gegnerinnen, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten sowie ethnische und religiöse Minderheiten werden verfolgt und bedroht. Und ein Regime, das Menschenrechte so stark einschränkt und mit Angst und Gewalt reagiert, sollte nicht als normaler politischer Partner behandelt werden. Durch solche Zusammenarbeit erhalten die Taliban mehr Anerkennung und werden politisch gestärkt. Und eine Zusammenarbeit mit den Taliban bringt deshalb erheblich politische Risiken. Sie vermitteln einen Eindruck, dass ein Regime das grundlegende Recht Menschen missachtet. Und dann noch ein akzeptabler und verlässlicher Verhandlungspartner kann sein. Dadurch erhalten die Taliban internationale Anerkennung und politische Legitimität, obwohl sie weiterhin gegen fundamentale Menschenrechte verstoßen. Und das schwächt zugleich die Position derjenigen Menschen in Afghanistan, die sich trotz großer persönlicher Gefahr vor Demokratie und Gleichberechtigung und Menschenrechten einsetzen. Gerade im Zusammenhang mit dem Abschiebung ist diese Zusammenarbeit besonders problematisch. Und die Bundesregierung macht vor sich die Durchsetzung der Abschiebungspolitik von einem Regime abhängig. Und das selbst vor die Verfolgung und Unterdrückung großer Teile der afghanischen Bevölkerung verantwortlich ist. Und statt auf Kooperation mit der Taliban zu setzen, sollten der Schutz der Menschenrechte und die Sicherheit der Betroffenen im Mittelpunkt stehen.
Die große Mehrheit der Menschen, die aus Afghanistan hierher nach Deutschland geflohen sind, sind ja keine Straftäter und Gefährder. Wie blicken die auf die Abschiebungen jetzt?
Viele Menschen aus Afghanistan, die hier leben, sehen die Abschiebung mehr große Sorge und Angst. Die meisten sind nicht nach Deutschland gekommen, weil sie eine Gefahr darstellen, sondern weil sie selbst von Krieg, Verfolgung, politischer Unterdrückung oder Herrschaft der Taliban fliehen mussten. Viele haben hier ein neues Leben aufgebaut, arbeiten, durchlernen, besuchen von Schulen und Universitäten und sind Teil dieser Gesellschaft. Viele haben außerdem Angst, was sie bei einer Rückkehr erwartet. Und Afghanistan ist unter der Herrschaft der Taliban kein sicherer Ort, wo viele Menschen besonders gefährdet sind, unter anderem also Frauen und Mädchen, politische Gegner, Menschenaktivisten, Angehörigen von Minderheiten sowie Menschen, die mit westlichen Organisationen oder früher Regierung gearbeitet haben. Die Abschiebung in ein Land, dem diese Gefahr besteht, bedeutet für viele Betroffenen eine massive Unsicherheit.
Wo kann man sich näher informieren? Habt ihr eine Internetpräsenz?
Als neuer gegründetes Bündnis nicht, aber auf einer Website oder Social-Media-Kanalen der einzelnen Gruppen kann man sich informieren. Also Initiative Support Afghanistan arbeitet auch Übergriffen zu Afghanistan und hat auch in der Vergangenheit schon mehrere Demos und Kundgebungen organisiert. Und darüber hinaus gibt es auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen und afghanische Initiativen, die über die Situation in Afghanistan informieren und sich für eine Rechte für Geflüchtete einsetzen.
Ja, dann vielen Dank, Nazima, für das Gespräch.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
»2,9 Millionen Social-Media-Posts, 77.000 Parlamentsdokumente, 55.000 Pressemitteilungen. Diesen Datenberg hat ein Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte ausgewertet. Auf dieser Grundlage hat es die AfD nach wissenschaftlichen Maßstäben juristisch untersucht. Das vielbeachtete Gutachten kommt zu dem Ergebnis, die AfD ist verfassungswidrig und ein Verbotsantrag am Bundesverfassungsgericht habe wahrscheinlich Erfolg.« Am Mittwoch wurde das Gutachten in einer gut besuchten Veranstaltung in der Freiburger Uni vom Freiburger Appell für ein AfD-Verbotsverfahren in Kooperation mit den Studis gegen Rechts, dem Arbeitskreis Kritische JuristInnen und dem Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein vorgestellt. Radio Dreieckland hat die Veranstaltung für euch begleitet und aufgenommen. Es referierte Charlotte Eichler, Juristin und Mitautorin des Gutachtens von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hier hört ihr einen überblicksweisen Zusammenschnitt.
Zur Untersuchung der AfD erklärte Charlotte Eichler von der GFF:
Dabei sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es Strömungskämpfe jedenfalls in den für uns relevanten Themengebieten nicht mehr gibt, sondern die radikalsten Strömungen sich durchgesetzt haben. Inhaltlich und personell hat sich die Partei immer weiter nach rechts verschoben.
Zwei Hauptaspekte, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte stark machen, sind ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip und gegen die Menschenwürde.
Beim Demokratieprinzip geht es um einen entscheidenden, aber auch meiner Auffassung nach sehr großen Punkt. Und zwar, dass wir mehr als 220 ernstzunehmende Forderungen gefunden haben, dass die AfD ihre politischen GegnerInnen strafrechtlich verfolgen möchte. Das sind Forderungen, die sich gegen zum einen 21 konkret benannte PolitikerInnen richten, darunter sehr prominent zum Beispiel Angela Merkel und Karl Lauterbach, die immer und immer wieder benannt werden. Zusätzlich aber auch in zahlreichen Äußerungen gegen große Felder, wie zum Beispiel die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung, die Merkel-Regierung, alle, die im Bundestag für oder gegen bestimmte Sachen gestimmt haben. Und gegen diese Leute wird Strafverfolgung gefordert. Und zwar Strafverfolgung nicht für angeblich wirklich begangene Straftaten, sondern für politische Entscheidungen. Das heißt, es geht hier um demokratisch legitimierte Entscheidungen, die keinerlei strafrechtlichen Bezug haben, für die Menschen verfolgt werden sollen. Wir mussten irgendwann zum Punkt kommen, wir haben uns lange damit beschäftigt, ob das einfach nur Polemik ist, ob das einfach nur überspitzte Machtkritik ist. Irgendwann sind wir zum Punkt gekommen, dass wir es ernst nehmen mussten, einfach weil es auch immer wieder gesagt wurde. Es waren wirklich zahlreiche Äußerungen dabei, bei denen diese Strafverfolgung gefordert wird, und dann kommt der Satz, und wir meinen das wirklich ernst. Oder es kommt dann der Satz, und das versprechen wir unseren Wählern. Wir haben lang dran gezweifelt, vor allem, weil das auch bisher nicht in der Debatte wirklich vorhanden war und wir uns gefragt haben, ob es dafür irgendeinen Grund gibt. Letztendlich sind wir aber zum Punkt gekommen, dass es vielleicht einfach niemand umfassend zusammengetragen hat, wie viele solcher Forderungen das sind und über welchen Zeitraum das schon immer wieder von PolitikerInnen der AfD geäußert wird. Das Ganze wird, also diese mehr als 220 Aussagen kommen von 88 verschiedenen Personen. Nur 8 davon sind auf Kommunalebene, bei allen anderen handelt es sich um Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Europaabgeordnete. Insbesondere 37 Mitglieder des Bundestags und auch 10 Verbände, darunter der Bundesverband und die Bundestagsfraktion. Besonders prominent dabei ist Stefan Brandner, der bis vor kurzem auch stellvertretender Bundessprecher war und der seit 2017 immer wieder fordert, und zwar im immer größeren Detail, Angela Merkel einzusperren. Das hat gravierende Folgen für die Demokratie, wie man sich natürlich denken kann. Wenn PolitikerInnen für politische Entscheidungen eingesperrt würden, ist keine freie demokratische Willensbildung vom Volk zum Staat mehr möglich. Das unterbindet auch das, was Demokratie eigentlich ist, nämlich dass Menschen gewählt werden und dann auch das tun können, wofür sie gewählt werden. Es gibt keinen Willen des Volkes mehr, wenn er nicht umgesetzt wird, wenn man Angst haben muss, dafür ins Gefängnis gesteckt zu werden. Außerdem wirkt es nicht erst, wenn die AfD das wirklich tun würde, sondern schon jetzt. Bei einer Partei, bei der man sich Sorgen machen muss, dass sie eben bald an der Macht ist und anfängt, solche Dinge umzusetzen, kann es schon jetzt gut sein. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Menschen sich jetzt schon aus der Politik zurückziehen, aus Angst vor eben solchen Ankündigungen oder bestimmte Positionen nicht mehr vertreten, die eben besonders unbeliebt sind.
Aufgrund vieler Äußerungen attestiert die Gesellschaft für Freiheitsrechte der AfD zusätzlich zum Volksbegriff im Sinne des Grundgesetzes einen ethnischen Volksbegriff zu haben.
Das heißt, die Partei ist klar von einem ethnischen Volksbegriff geprägt. Das Entscheidende für uns war aber, sieht sie das nur so oder möchte sie das tatsächlich auch irgendwie umsetzen? Da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass sie das klar umsetzen möchte. Und zwar zum einen durch Ausbürgerungen bestimmter Deutscher und zum anderen durch eine selektive Geburtenförderung. Die Ausbürgerung bedeutet, dass die Partei versucht, Leute, die für sie nicht zum ethnischen Volk gehören, loszuwerden. Und zwar, indem sie insbesondere StraftäterInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder die eingebürgert wurden, wieder ausbürgern möchte. Und zum anderen, indem sie die Geburten von nur bestimmten deutschen Kindern fördert. Zum Beispiel soll, der Bundesverband hat vorgeschlagen, es soll ein Familienkredit vergeben werden. Ich glaube, 10.000 Euro pro Kind. Ab dem dritten Kind muss das auch nicht mehr zurückgezahlt werden. Aber nur an Familien, in denen beide Eltern deutsch sind. Das heißt, Mischehen in Anführungszeichen sind nicht gleich wertvoll. Kinder, bei denen ein Elternteil ausländische Staatsangehörigkeit hat, werden nicht gefördert, sind anscheinend nicht gleich viel wert. Das Gleiche in Sachsen, dort soll ein Babybegrüßungsgeld bezahlt werden, aber nur, wenn beide Eltern nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, auch StaatsbürgerInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft werden als nicht deutsch genug angesehen.
Manche Punkte, die Charlotte Eichler von der Gesellschaft für Freiheitsrechte stark machte, erinnern einen allerdings doch an die auch jetzt schon vorherrschende Flüchtlingspolitik.
Weiterer Punkt in der Menschenwürde ist der Umgang mit Schutzsuchenden. Da geht es erstens um die Abschiebungspolitik der Partei. Hier sind wir nach wirklich langer und schwieriger Analyse zum Ergebnis gekommen, dass das Gesamtkonzept, was Abschiebungen angeht, der Partei mit sehr beachtlicher Wahrscheinlichkeit dazu führen würde, dass Menschen auch in Folter und menschenunwürdige Umstände, andere menschenunwürdige Zustände abgeschoben würden.
In dieser Woche haben wir über die Abschiebung einer jungen lesbischen Frau nach Uganda berichtet. Uganda hat eines der schärfsten Anti-LGBTQI-Gesetze weltweit. Die Geflüchtetenberatung Letra erklärte, Angel N droht der Tod. Die offensichtlich verfassungswidrige Abschiebepolitik dürfte sich mit der AfD noch einmal verschärfen. Zu erleben ist sie allerdings auch jetzt schon, ganz ohne AfD an der Macht. Und trotzdem, mit einer AfD-Regierung würden sich die Lebensverhältnisse noch einmal für ganz viele verschiedene Gruppen massiv verschlechtern. Manchmal können solche Dinge schneller passieren, als viele erwarten. Der ehemalige SC-Trainer Volke Finke, aktiv beim Freiburger Appell für ein AfD-Verbotsverfahren, blickte dafür in die Vergangenheit.
Ich will ganz kurz nur darauf eingehen, weil es beunruhigend ist, wie die Zeit tatsächlich vergeht und deswegen eben gut besonders wichtig, dass es jetzt schnell gehen muss. Die NSDAP ist 1928 im Reichstag gewesen, mit 12 Mandaten, hat 2 Jahre später, 1930, 107 Mandate gehabt und hat 1932 230 Mandate gehabt. Innerhalb von 4 Jahren eine Steigerung, ich will das nicht in Prozent ausrechnen, aber eine so derartig krasse Vervielfältigung. Und am 24. März 1933 gab es dann das Ermächtigungsgesetz. Und dem dann auch die bürgerliche Mitte sozusagen damals auch mit zugestimmt hat, denn die NSDAP selber hatte 43,9%, glaube ich. Und um das Ermächtigungsgesetz durchzusetzen, haben dann eben auch die Kräfte aus der Mitte mitgeholfen. Aber ich glaube, dass genau vor diesem Hintergrund der Parlamentarische Rat in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland Instrumente gebracht hat, die uns helfen sollen, dass es zu so etwas nie wieder kommt. Und der Artikel 21 Absatz 2 ist ja im Grunde die Aufforderung, ständig zu schauen und zu überprüfen, ob die Demokratie hier bei uns in unserer Gesellschaft weiterhin so gelebt wird, dass es sozusagen uns insgesamt politisch gut tut.
Zuletzt hören wir noch Konstantin Pawlowski von den Studis gegen Rechts, der erklärt, warum sie sich für ein Verbotsverfahren einsetzen.
Und dieses Thema betrifft uns als Studierende direkt, denn Bildung und Wissenschaft ist die allererste Verteidigungslinie der Demokratie gegen Rechts und gleichzeitig das erste Ziel, wenn diese Linie fällt. Was heute politisch entschieden wird, ist die Realität, in der wir morgen aufwachen, leben, forschen und lehren. Und dieses Morgen droht von einer krassen Perspektivlosigkeit geprägt zu sein. Und das müssen wir jetzt verhindern. Und damit zur Verantwortung, die wir alle tragen, vor allem aber die demokratischen Parteien. Es kann nicht sein, dass demokratische Parteien glauben, sie müssten das Programm der AfD imitieren, um sie wegzuregieren. Das ist jetzt über ein Jahrzehnt so gelaufen und siehe Migrationspolitik, siehe Informationsfreiheitsgesetz. Und es hat nicht funktioniert und die Zeit läuft uns davon. Wir als Studierende, wir haben begrenzte Möglichkeiten, aber wir haben dieses Ziel, wir haben das Ziel, diese vollständig auszuschöpfen und das fordern wir auch von der Politik. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land will dieses Verfahren und während die Uhr weiter tickt, wird sich auf hypothetische Szenarien fokussiert. Noch sind wir mehr, wir sehen die Verantwortung und vor allem das Privileg, das wir als Studierende haben und stehen deshalb für eine gemeinsame Zukunft ein. Deshalb sage ich klar, AfD-Verbot jetzt.
Soweit Konstantin Pawlowski von den Studis gegen Rechts Freiburg. Die CDU war übrigens auch zur Veranstaltung eingeladen, stellte sich aber nicht der Debatte.
Das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu einem AfD-Verbotsverfahren und dessen Chancen hat die Juristin Charlotte Eichler am Mittwoch in Freiburg vorgestellt. Den gesamten Mitschnitt der Veranstaltung, der auch eine Podiumsdiskussion folgte, findet ihr auf unserer Webseite rdl.de und in Kürze werden wir ihn auch in der Sendung O-Ton Playback immer freitags um 19 Uhr ausstrahlen. Unabhängige Asylverfahrensberatung war 2023 von der damaligen Ampelkoalition eingeführt und mit einem Bundesprogramm gefördert worden. Es gibt nun Pläne des Bundesinnenministeriums, diese Förderung 2027 auslaufen zu lassen. Radio Blau Leipzig sprach mit Serhi Firnarets vom Sächsischen Flüchtlingsrat darüber, wie die geplanten Kürzungen sich auswirken werden.
Ja, jetzt unterhalte ich mich mit Serhi Zwinaretz vom Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. Es soll um die geplanten Kürzungen in der unabhängigen Asylverfahrensberatung gehen. Stell vielleicht zu Beginn erstmal den Sächsischen Flüchtlingsrat kurz vor.
Ja, sehr gerne. Als erstes vielen Dank für die Einladung. Der Sächsische Flüchtlingsrat oder SFR setzt sich seit über 30 Jahren für die Rechte von geflüchteten Menschen in Sachsen. Wir beraten Menschen vor, während und nach dem Asylverfahrensprozess zu ihren Rechten, zu ihren Bleiberechtsperspektiven, zu Leistungskürzungen oder zu Arbeitsmarktintegration. Gleichzeitig dokumentieren wir menschenrechtliche Entwicklungen in Sachsen und bringen unsere Expertise in die öffentliche Debatte. Ja, und ich glaube, kurz zusammenfassend, unser Ziel ist, dass die Menschen in Sachsen unabhängig von ihrem Hintergrund eigentlich Zugang zu ihren zu ihren Rechten haben.
Was ist denn das, diese unabhängige Asylverfahrensberatung? Was gibt es da in Sachsen für Angebote und wofür sind die jetzt wichtig? Ja, für wen sind die?
Ja, also die unabhängige Asylverfahrensberatung erklärt Menschen zunächst einmal das Asylverfahren. Also, welche Rechte und Pflichten habe ich? Was passiert in der Anhörung? Welche Unterlagen sind wichtig? Und wie funktioniert zum Beispiel die sogenannten Dublin-Verfahren? Und sie ersetzt natürlich keine Anwältinnen oder Anwälte, also an sich selbst. Und die Entscheidung eigentlich kommt auch nicht während der Asylverfahrensberatung. Aber das ist eine gute Plattform, einfach der erklärt Menschen, was überhaupt passiert und was sind meine Rechte. Auch geben wir die Chance für viele Menschen, eigentlich einen Platz haben und seine Geschichte zu teilen, um besser zu verstehen, was genau passiert danach. Und das ist besonders wichtig für die Leute, die haben schon eine Trauma nach der Flucht. Und was ist auch super interessant, dass gestern hat Bundesagentur für Migration und Flucht eine Report oder Evaluation eigentlich veröffentlicht über die Asylverfahrensberatung. Und wir sehen, dass mehr als 60% von den Menschen mit Fluchtberatung in Deutschland eigentlich brauchen diese Unterstützung.
Wie werden die Angebote denn bislang gefördert und was soll sich jetzt daran ändern? Also das ist ja, das werden ja im Bundesprogramm gefördert. Behördenunabhängige Asylverfahrensberatungen angeboten und die waren 2023 von der damaligen Ampelkoalition eingeführt worden. Und es gibt ja jetzt Pläne des Bundesinnenministeriums, diese Förderung 2027 auslaufen zu lassen. Ist das quasi das, was jetzt möglicherweise bevorsteht?
Das ist richtig. Seit 2023 finanziert der Bund die unabhängige Asylverfahrensberatung. Die Beratung wird von unabhängigen Trägern eigentlich durchgeführt, nicht von dem BAMF selbst. Und das ist sehr wichtig, weil BAMF ist diese eigentlich Behörde, dieser Arm, der entscheidet eigentlich über die Zukunft von den Menschen, die diese Anträge stellen. Und jetzt sehen wir, dass nach der jetzigen Plan eigentlich von unserer Bundesregierung, dass die Mittel für diese Beratungen eigentlich wird reduziert. Um rund 80%. Und das bedeutet, dass eigentlich große Teile von diesem Beratungsnetzwerk werden eigentlich, ja, verschwinden. Und gerade eigentlich in Sachsen gibt es gar keine Landesförderungen, die können diese eigentlich Lücken im Budget eigentlich bedecken. Und wir setzen das extrem kritisch.
Jetzt gibt es ja noch das BAMF selbst, hat, glaube ich, auch jetzt quasi das Angebot gemacht, selber auch Beratungen zu machen. Aber das ist ja dann keine unabhängige Beratung, oder?
Ganz stimmt. Ja, genau.
Und ja, das Sächsische Flüchtlingsrat hat jetzt zusammen mit weiteren Institutionen aus der unabhängigen Asylverfahrensberatung auch eine Stellungnahme veröffentlicht. Was sind denn eure Forderungen jetzt?
Unsere Forderungen sind ganz klar. Als erstes muss die Finanzierung von Asylverfahrensberatung dauerhaft gesichert werden. Zweitens muss die unabhängige Beratung weiterhin neben der eigentlich Angebot von BAMF weitergeführt werden. Und das eigentlich ist auch vorgesehen von neuer GS-Anpassung gesetzt. Und drittens, wir brauchen eine Planungssicherheit für die Träger, weil gute Beratung lässt sich nicht vor Jahr und Jahr aufbauen und wieder abbauen.
Und Sachsen hat am 1. Juli 2026 am Standort des bisherigen Landesausreisezentrums in Dresden ein Sekundärmigrationszentrum in Betrieb genommen. Wie soll denn dort eine unabhängige Asylverfahrensberatung möglich sein, wenn die Finanzierung auch so unsicher ist? Also ist das dann in so einem Zentrum überhaupt möglich, die Leute unabhängig zu beraten?
Das wäre möglich, aber das ist nicht geplant. Gerade an diesem Ort wäre, wie dem neuen Sekundärmigrationszentrum, wäre unabhängige Beratung besonders wichtig. Wenn die Menschen unter restriktiven Bedingungen untergebracht werden und der Zugang zur Unterstützung und Angebot erschwert wird, steigt der Bedarf an unabhängiger Information und Rechtsberatung. Deswegen sehen wir diese Kombination von der Kürzung von Asylverfahrensberatung und der Existierung von diesem Zentrum echt kritisch.
Du warst bislang ja auch als Wissenschaftler tätig und bist auch weiter als Wissenschaftler tätig, zum Beispiel eben in der Forschungsgruppe Mobilitäten und Migration am Leibniz-Institut für Länderkunde und hast dort etwa die Rolle von Migration in ländlichen Regionen in Europa auch untersucht, in ganz verschiedenen Ländern eben. Was denkst du über die Richtung, die mit dem Asylrechtsverschärfung im Rahmen dieser sogenannten GEAS-Reform jetzt eingeschlagen wurde? Also wo geht das hin?
Also muss ich kurz eigentlich die GEAS-Reform erklären? Also ich mache das super kurz. Die GEAS-Reform eigentlich bedeutet, dass die Europa jetzt kriegt die neue gemeinsame Regelung von Asylverfahren. Es wird viel stärkere Kontrolle an den Grenzen. Es wird eine gemeinsame Basis von allen Verfahren in Europa eigentlich existieren. Und eigentlich, ja, die Standort von Migranten eigentlich wird immer übergedacht, ja, nach dieser Regelung. Und als Wissenschaftler muss ich sagen, dass ich verstehe, warum Europa diese gemeinsame Regelung eigentlich braucht, weil bis jetzt dieser Prozess war ganz nicht koordiniert. Entscheidend aber, dass diese schnelle Verfahren oder schnelle Prozesse, die GERS eigentlich will, kommen nicht auf den Preis von eigentlich die Leute, die suchen eigentlich Asyl hier in Europa. Weil die Effizienz eigentlich bedeutet nicht, dass wir keine Rechte eigentlich anbieten für diese Menschen. Und ich denke, dass deshalb das GERS eigentlich wird eingeführt. Wir brauchen diese unabhängige Beratung. Und wir denken, dass wenn die Leute eigentlich gut vorbereitet sind zu diesem Prozess und verstehen, was genau kommt, dann wird eigentlich der Erfolg von diesem Verfahren eigentlich viel höher als sonst.
Denkst du, dass man in Städten, die vielleicht so ein bisschen offener sind, Leipzig zum Beispiel hat ja jetzt seit langer Zeit eben so eine eher linke Regierung gehabt, da wird ja zum Teil die Ankommensberatung auch von städtischen Institutionen übernommen. Denkst du, dass dann noch eine Option, dass eben städtische Träger diese Beratung übernehmen können?
Das wäre möglich, aber wir sehen auch große Unterschiede zum Beispiel auch zwischen Großstädten hier in Sachsen. Zum Beispiel in Leipzig, der Anteil von erfolgreichen Verfahren sind viel höher als in Dresden und das ist auch nicht vergleichbar mit ländlichen Regionen hier in Sachsen. Deswegen die Antwort ist vielleicht, aber ich sehe auch, das ist nicht so einfach zu vorstellen.
Wie kann es weitergehen mit der unabhängigen Asylverfahrensberatung? Versucht ihr als sächsischer Flüchtlingsrat jetzt euch auch darauf vorzubereiten, dass ihr die Angebote dann trotzdem weiterführen könnt mit anderen Mitteln? Man könnte ja dann vielleicht von anderen Quellen versuchen, Geld zu bekommen oder Ähnliches.
Also wir bereiten uns für verschiedene Szenarien vor. Gleichzeitig möchten wir deutlich machen, wir halten die geplanten Kürzungen für falsch und setzen uns gemeinsam mit vielen anderen Trägern dafür ein, dass die Bundesregierung ihre Entscheidung nochmals überdacht. Parallel dazu haben wir eine Spendekampagne gestartet. Unser Ziel ist es, genügend Mittel zu sammeln, um weiter die unabhängige Asylverfahrensberatung an unseren Standorten in Leipzig und Dresden aus nächstes Jahr weiterführen zu können, wenn die Bundesförderung tatsächlich wegfallen sollte. Natürlich, Spenden können nicht diese staatliche Verantwortung dauerhaft ersetzen. Der Zugang zu einer unabhängigen Beratung ist aus unserer Sicht eine rechtsstaatliche Aufgabe und sollte verlässlich finanziert werden. Aber wir möchten nicht tatenlos zusehen, wie ein erfolgreiches Beratungsangebot verschwindet. Deswegen kämpfen wir politisch für einen Erhalt von dieses Programms. Und gleichzeitig versuchen wir mit der Unterstützung der Zivilgesellschaft sicherzustellen, dass die Schutzsuchende auch in Zukunft Zugang zu unabhängigen Beratung haben.
Wie ist der aktuelle Stand eigentlich? Also es gibt ja noch so die Hoffnung, dass die SPD sich doch mehr dagegen wehrt, gegen diese Kürzungen. Habt ihr da noch Hoffnung? Und was sind da die nächsten Schritte? Wird das noch irgendwo wann endgültig dann entschieden?
Die Hoffnung existiert immer, aber wir müssen uns vorbereiten auch für die schlechtere Zukunftsszenarien.
Und auf der Seite des Sächsischen Flüchtlingsrats, sächsischer-flüchtlingsrat.de, da sieht man ja auch, kann man auch sehen, wie man den Flüchtlingsrat unterstützen kann.
Genau, bitte gehen Sie auf unsere Webseite sfrev.de und da geht viel Informationen zu unserer Spendekampagne und auch zu regelmäßigen eigentlich Spendenangeboten, die wir anbieten.
Ja, und das sind auch nochmal die Pressemitteilungen, zum Beispiel die eben zur Asylverfahrensberatung nochmal nachzulesen. Dann
ganz genau.
Bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei Serhii Zwinaretz vom Sächsischen Flüchtlingsrat hier in Leipzig.
Vielen Dank.
Seit Sonntag gilt in der EU ein Vernichtungsverbot für Textilien und Schuhe. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die neue EU-Regelung und sagt, die vielen Ausnahmen drohen, das Verbot bis zur Wirkungslosigkeit zu verwässern. Mehr Infos liefert Radio Z Nürnberg.
Seit Sonntag dürfen große Unternehmen in der EU unverkaufte Kleidung und Schuhe nicht mehr einfach so vernichten. Ab Sonntag nämlich ist eine entsprechende EU-Vorschrift in Kraft getreten. Wie beurteilen Sie denn diese neue EU-Regel?
Es ist absolut notwendig und notwendig gewesen, dass wir ein Vernichtungsverbot für Neuwaren bekommen. Denn man muss sich einfach vorstellen, dass die Textilindustrie seit Jahrzehnten und unter dem politischen Radar fliegt. Was in allen anderen Industrien schon längst geregelt ist, ist es hier eben nicht. Und so ist es so, dass alleine 4-9% der neu produzierten Ware allein in Europa direkt in die Vernichtung gehen. Und das sind noch sehr konservative Schätzungen. Man kann sich diese Zahl immer so schwer vorstellen, wenn man denkt, das wären T-Shirts, man würde die aneinander knoten, könnte man das 20 bis 40 Mal um die Erde wickeln. Also kein Textilmüll, sondern wirklich unverkaufte Ware, die einfach nur nicht wieder aufbereitet in den Verkauf geht, weil es schlicht teurer ist, als sie zu vernichten. Und diese Ressourcenverschwendung, genau die wird jetzt das erste Mal hier politisch angegangen.
Sie haben es gerade kurz schon angerissen, weshalb so viel vernichtet wird. Weshalb gehen denn da die Unternehmen nicht andere Wege bisher?
Weil es einfach günstiger ist. Wir leben ja hier in einem Wettbewerb, in einem System, das auf Öl und Gas basiert. Denn genau das sind Kleidungsstücke, die bestehen zu 70% aus synthetischen Fasern. Also eigentlich tragen wir Plastiktüten in gewebter Form, ein bisschen bunt. Und da ist es eben so, dass die Produktionskosten, die wir nach Südostasien ausgelagert haben, einfach einen sehr, sehr kleinen Teil der Kosten ausmachen. Also ein Textil herzustellen kostet halt nichts. Teuer ist dann der Transport, ist vor allem das Marketing, sind vielleicht auch die Häuser und die Angestellten hier in Europa, wenn man sie denn hat. Und deswegen ist es für die Firmen einfach wirklich günstiger, etwas überzuproduzieren. Und das ist einfach sehr viel bei diesen Margen, die wir haben, bei diesen Mengen. Und es dann einfach zu vernichten, statt die Retouren wieder aufzubereiten. Das muss ja oft händisch passieren. Sie dann wieder einzupflegen, sie in das System einzubauen, eventuell nochmal zu prüfen oder vielleicht sogar zu reparieren. Das kostet Geld. Die Herstellung nicht und deshalb ist es wirklich günstiger für die Firmen zu zerstören. Und da sieht man natürlich die Absurdität, denn das sind ja Kosten, das sind Klimafolgen, das ist Plastik, das ist Chemie in der Umwelt, die uns alle wieder treffen. Aber das zahlt eben die Allgemeinheit bisher und nicht die Firmen.
Seit Sonntag soll es ja in der EU laut einer neuen EU-Regel ein bisschen besser werden. Aber diese neue EU-Regel, die gilt ja erstmal nur für große Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden. Und es gibt viele Ausnahmen, zum Beispiel wenn die Kleidung gefährlich, beschädigt oder verschmutzt ist. Das klingt erstmal aber auch sinnvoll, oder nicht?
Genau, wenn giftige Chemikalie in der Textilie ist, dann will ich die natürlich auch nicht getragen haben und auch nicht sehen, dass wer anders die trägt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das überhaupt drin? Das ist ja vielleicht die erste Frage. Es gibt ja in der EU Regeln, wie Textilien herzustellen sind und giftige und umweltgefährdende Chemikalien sollten gar nicht erst drin sein. Leider haben wir aber auch sehr viel schlimme Ausnahmen drin, die wirklich absurd sind. Zum Beispiel soll weiterhin vernichtet werden dürfen, wenn ich die Kleidung, und das sind eben Mengen, einem Secondhand-Anbieter oder einem anderen Zweitverwerter, also zum Beispiel einer Charity, angeboten habe und die nach 8 Wochen dann eben nicht nutzen konnten. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil das ist ein bisschen wie eine nachträgliche Legitimation von Ultra-Fast-Fashion, denn das ist ja genau das Problem, dass wir so viele Kleidungsstücke haben, dass jetzt schon der große Teil eben ins Ausland geschifft wird, zum Beispiel nach Afrika. Also es ist jetzt schon so, dass ungefähr 90% der noch tragfähigen Kleidungsstücke aus den Altkleidercontainern exportiert werden. Und wenn da jetzt noch die neuen Kleidungsstücke draufkommen, was soll man damit machen? Deswegen ist eben das Wichtige, es reicht nicht nur das Vernichten zu verbieten, sondern wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir Absatzmärkte in Deutschland, in Europa für kreislauffähige Textilkonsumangebote, also platt, Leinteilen tauschen, reparieren, Secondhand überhaupt erstmal bekommen.
Eine andere Ausnahme von diesem Vernichtungsgebot, die gilt ja, wenn die Ware nicht wiederverwendet oder wieder aufbereitet werden kann. Weshalb ist denn diese Ausnahme ein großes Problem oder vielleicht auch eher gesagt ein riesiges Schlupfloch?
Ja, das ist ein Scheunentor, großes Schlupfloch, muss man sagen. Das ist wirklich Wahnsinn, dass das die Lobby geschafft hat, hier rein zu verhandeln, weil sie ja praktisch sagt, okay, wenn es für mich als Firma teurer ist, diese Retoure zu waschen, wieder aufzubereiten und in den Verkehr zu bringen, als sie zu vernichten, dann darf ich das weiterhin tun. Und genau das ist ja das Grundproblem. Die Firmen würden ja gar nicht zerstören, wenn es nicht günstiger wäre. Also das ist, wie ich gerade schon sagte, eigentlich eine nachträgliche Legitimation von Ultra Fast Fashion. Deswegen muss das raus. Denn das Problem ist eben, dass in diesem System, was wir gerade haben, dieses Zerstören so günstig ist. Und deshalb darf es einfach grundsätzlich nicht passieren. Deswegen sind diese Ausnahmen wirklich komplett an die Realität vorbei. Und hier brauchen wir dringend Nachbesserungen.
Sie haben gerade schon die Ultra-Fast-Fashion ja mehrfach angesprochen. Da ist ja auch wirklich das Problem, dass es kaum wiederverwendet oder recycelt werden kann. Was ist da das große Problem dran?
Nicht nur bei Ultrafast Fashion, auch bei Fast Fashion ist es so, dass wir eben ein großes Teil synthetisches Fasermaterial haben, und zwar gemischtes. Also 70% der Textilien, die jetzt auf den Markt kommen, bestehen aus Öl- und Gasbasierten Fasern, synthetischen Fasern, Plastikfasern, und die sind dann halt auch noch meistens gemischt. Das ist also nicht wie beim Joghurtdeckel und dem Becher, den ich irgendwie trennen kann voneinander, sondern die sind ineinander verwoben. Ich weiß auch nicht, was drin ist, weil ich das nicht auszeichnen muss, zumindest ist nicht, wenn es keine gewisse Prozentzahl überschreitet. Und das bedeutet, so ein Altkleidercontainer, wie wir die alle kennen von der Straße, das ist eigentlich eine Blackbox. Wenn ich die öffne, weiß ich nicht, was drin ist, ich kann es nicht recyceln. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, egal ob es Ultra oder Fast Fashion ist. Am Ende ist das eigentlich Sondermüll, und wenn wir dann in Ghana die Müllstrände sehen, liegt das nicht daran, dass die damit nicht umgehen können, sondern das können auch wir nicht. Also auch in Deutschland können diese Klamotten nicht recycelt werden. Es gibt erste Pilotanlagen, wo man zum Beispiel Baumwolle recyceln kann, oder wenn man weiß, was für ein Baumwoll-Polyester-Gemisch es ist, also welche Konzentration, könnte man da stellenweise auch schon. Aber selbst diese Piloten können am Ende eben nicht bestehen, weil das Neuproduzieren aus Öl und Gas günstiger ist, als recycelte Fasern einzusetzen. Also auch hier brauchen wir einfach klare Regeln, dass wir eine Mindesteinsatzquote von recycelten Fasern haben. Wir sind gerade weltweit bei gerade mal 0,1 bis 1% der Textilien, die recycelt werden. Der Rest wird weiterhin verbrannt, downgecycelt oder landet auf Mülldeponien. Jede Sekunde ist das weltweit eine LKW-Ladung voll. Und das sieht man halt einfach, wie weit diese Industrie von Kreislauffähigkeit entfernt ist.
Wir haben ja eine massive Überproduktion von Textilien, auch gerade von Textilien, die nicht recycelt werden können, mit riesigen CO2-Emissionen und Textilmüllbergen und auch noch mehr anderen Problemen. Sie fordern jetzt, dass diese Überproduktion verbindlich begrenzt werden soll. Aber Textilunternehmen und Modefirmen, die wollen doch so viel wie möglich verkaufen. Gerade bei Fast Fashion ist das ja auch das Geschäftsmodell. Wie soll das also funktionieren?
Ich würde sagen, ganz schlicht und ergreifend, wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, und ein Geschäftsmodell, das nicht in der Lage ist, mit diesen endlichen Ressourcen umzugehen, das muss einfach aufhören zu existieren. Und zwar aufgrund von uns allen, von uns Menschen und von zukünftigen Generationen, die halt hier auch noch weiterleben wollen. Mir ist das Profitinteresse von einer Fast-Fashion-Firma ehrlich gesagt ziemlich egal, wenn es auf Kosten von Umwelt und Planet geht. Und deswegen brauchen wir jetzt gesetzliche Regeln. Wir brauchen eigentlich schon längst ein Ressourcenschutzgesetz, das klare Regeln festlegt, wie viele Ressourcen von einer Branche eigentlich genutzt werden dürfen. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, leider. Aber was wir eben jetzt ganz konkret in der Hand haben in diesen Tagen, ist das sogenannte Textilgesetz mit der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien. Also erweiterte Herstellerverantwortung haben wir schon in anderen Bereichen, bei Autos, bei Elektroschrott, bei Verpackungen mit dem gelben Sack, seit über 30 Jahren in Deutschland, nur bei Textilien eben nicht. Auch das hat die EU jetzt schon verabschiedet. Das muss in Deutschland aber noch umgesetzt werden. Und das passiert gerade in dieser Tage im Umweltministerium. Und da fordern wir in diesem Gesetz eben, dass es nicht nur eine verbesserte Abfallwirtschaft ist. Also die Idee ist sozusagen, wenn ein Kleidungsstück auf den Markt kommt, muss man schon dafür bezahlen, dass es sortiert und gesammelt werden kann und am Ende vielleicht auch recycelt, so wie wir das bei Plastikmüll ja kennen. Da bezahlen wir ja auch für jeden Joghurtbecher, den wir kaufen, mit. Das passiert jetzt auch bei Textilien, und wir sagen eben, das reicht nicht, sondern wir brauchen auch eine Begrenzung der Massen, die auf den Markt kommen, und man könnte da eben eine Ökomodulation einführen, wie es so schön im Fachjargon heißt. Platt gesagt ist das einfach, wenn eine Klamotte richtig schlecht ist, also nicht zu recyceln, Ultra-Fast-Fashion, viel Chemie drin, nach zweimal Waschen kaputt, dann muss ich richtig viel dafür zahlen, wenn ich das in Deutschland auf den Markt bringen will. Wenn es ein gutes Kleidungsstück ist, das aus Baumwolle ist, was langlebig ist, eine Jeans, die ich ganz oft waschen und reparieren kann und eigentlich 100 Jahre tragen kann, wenn ich will, dann kostet das sehr wenig Strafe. Und wenn ich das eben hätte und ausreichend auch beziffere, dann wird sich irgendwann Ultra-Fast-Fashion nicht mehr lohnen. Und genau das sieht die EU eigentlich vor, ist in Deutschland aber nicht im Gesetz enthalten bisher, zumindest nicht verpflichtend. Und genau das, diese Ökomodulation, das müsste Umweltminister Schneider jetzt reinbringen. Dieses Modell, dieses klimazerstörende Modell Ultra-Fast-Fashion, das darf sich einfach schlicht nicht mehr lohnen. Und das ist keine Utopie mehr, das könnte man jetzt mit diesem Gesetz tun. Deswegen ist es dieser Tage so wichtig, dass Umweltminister Schneider das Gesetz auch wirklich wirksam ausgestaltet.
Jetzt ist die EU-Regelung zum Zerstörungsverbot von unverkaufter Kleidung, über die wir jetzt gerade viel gesprochen haben, die ist jetzt seit Sonntag in Kraft. Haben Sie denn da schon erste Reaktionen gehört? Und wie groß sehen Sie die Gefahr, dass Textilunternehmen da ja auch viele Möglichkeiten haben, irgendwie drumherum zu kommen?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es weitergehen wird wie bisher, weil eben diese Schlupflöcher einfach so scheunentorgroß sind. Das heißt, jetzt wird dieses Spiel losgehen, dass NGOs, das Verbraucherschützende, dass vielleicht auch die ersten Behörden Fälle feststellen und dann ja auch zur Anklage bringen werden. Da ist das erste Problem schon mal, dass der Bußgeldkatalog, was kostet es denn überhaupt für Strafe? Was gibt es überhaupt für Strafen, wenn ich gegen dieses Gesetz verstoße, erst im November in Kraft tritt? Also so lange haben wir eh noch mal eine Grauzone. Dann hat Deutschland noch nicht festgelegt, welche Behörden denn für diese Durchführung verantwortlich sind. Auch das wird jetzt eine Weile dauern. Und dann ist eben der Punkt, dass wir jetzt jedes Mal durchexerzieren müssen bei so einem Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel als NGO feststelle bei Shein, bei H&M, bei C&A, wurde doch zerstört, guck mal, ich habe hier den Beleg. Und dann sagen die Firmen, nee, aber das fällt doch unter eine der Ausnahmen. Und dann wird man juristisch klären müssen, fällt es darunter oder nicht. Also wir haben halt hier sehr viele Fallstricke noch, bis dieses Gesetz wirklich wirkt. Wir werden als NGO uns das ganz genau angucken. Wir sind jetzt schon dabei, uns Firmen anzugucken und Fälle, wo zerstört wurde. Aber da hat es wirklich der Gesetzgeber es problematischer gestaltet, als es sein müsste. Ich glaube, dass es hier wirklich noch eine Weile dauert, bis das hart wird. Leider.
Sind sie denn auch irgendwo bessere Gesetze, sage ich mal? Andere Länder haben vielleicht auch andere Regelungen. In Frankreich, glaube ich, tut sich einiges, oder?
Genau, es gibt viele europäische Nachbarländer, die hier schon viel weiter sind, gerade wenn es um Textilien geht. Frankreich ist hier wirklich unser großer Vorreiter, der schon seit Jahren eine erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien hat, bevor das in der EU überhaupt spruchreif wurde, von dem wir also ganz klar lernen können. Wir haben auch andere Länder wie zum Beispiel die Niederlanden, wie Österreich, wie Italien, die jetzt auch schon nach dem EU-Gesetz eine erweiterte Herstellerverantwortung eingeführt haben, die auch eine klare Ökomodulation haben und auch ein geregelte Abgabe, wie viel denn bezahlt werden muss, zum Beispiel für ein Textil. Also das sind alles Fälle, wo wir lernen können, wo es auch schon Erfahrungen gibt, wo man vielleicht sogar auch Dinge besser machen kann. Das bedeutet also, wir sind halt hier sehr träge und Deutschland hat hier eine große Verantwortung, nicht nur als großes europäisches Land, sondern auch als einer der größten Importeure in Europa, denn das sind wir immer noch. Wir sind ein sehr, sehr großer Importeur, ein sehr großer Absatzmarkt und am Ende auch ein sehr großer Exporteur von Textilmüll. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass wir hier jetzt sauber vorangehen.
Und was sind Ihre Vorschläge für eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft, was Textilien angeht?
Das erste muss sein, dass wir massiv weniger neue Produkte auf den Markt bringen. Denn jedes von diesen Textilien enthält wertvolle Ressourcen. Mal so ein Beispiel, so ein normales Baumwoll-T-Shirt, so ein weißes, das einfachste, was ich herstellen kann, hat schon 2700 Liter Wasser, die es braucht. Das ist so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren trinkt. Also wenn wir gucken, wo das Wasser ist, das ist zum Beispiel in unseren Kleiderschränken und am Ende noch voller Chemie und Plastik. So, deswegen brauchen wir massiv weniger. Deswegen dieses Textilgesetz jetzt wirksam ausgestalten mit einer Ökomodulation, die wirklich dazu führt, dass sich Ultra-Fast-Fashion nicht mehr lohnt, mit einer lokalen Wiederverwendungsquote, mit einer Vermeidungsziel für Textilmüll, das wirklich dann umgesetzt werden muss von den Herstellern, weil sie dann halt wirklich ein Interesse haben, ein ureigenstes Interesse, auch in die kreislauffähigen Textilkonsumangebote einzusteigen. Dafür fordern wir auch einen sogenannten Transformationsfonds noch in diesem Textilgesetz. Platt gesagt, 20% der Einnahmen von diesem Fonds muss eben dafür genutzt werden, dass wir kreislauffähige Textilkonsumangebote in Deutschland ausbauen. Das ist so ein sperriges Wort. Ganz platt, leihen, teilen, tauschen, reparieren, Secondhand. Das muss in unserem Alltag so normal sein wie neu kaufen. Also statt einen H&M, statt einen Fast Fashion Laden in der Innenstadt will ich einen Secondhand Laden sehen. Ich will in jedem Fast Fashion Store mindestens 10% der Fläche für ein Leihmodell haben. Es muss also, wenn ich in den Urlaub fahre, das ganz Normale sein, dass ich die Klamotten nicht neu kaufe, die ich für 1 bis 2 Wochen brauche, sondern dass ich mir die leihe. Gerade für die Kinder, die danach eh wieder zu groß sind und rausgewachsen sind im nächsten Urlaub. Oder für die Party am Wochenende. Also Kleidereien wie Büchereien, das muss ganz normal werden. Und das muss investiert werden. Unsere Umfragen zeigen, dass die Menschen das eigentlich wollen, aber dass die Angebote fehlen. Und genau hier muss jetzt investiert werden. Und wir brauchen vor allem, und das fordere ich von Deutschland, eine harte Durchsetzung dieser Gesetze. Das bedeutet also Strafen, die festgelegt werden und auch Behörden, die sie durchsetzen. Denn die Textilindustrie wird sich sonst nicht daran halten. Die macht einfach viel zu viel Gewinne damit.
Welche Auswirkungen hat die Gesundheitsreform auf die medizinische Grundversorgung? Worum geht es bei der Apothekenreform, der Krankenhausreform und der damit verbundenen Änderung in der Notfallversorgung? Das besprach Radio Z Nürnberg mit Martin Eulitz, dem Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zur Gesundheitsreform. Das Interview beginnt mit der Frage nach der Kritik an handwerklichen Fehlern im GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung kritisiert hatte.
Also die handwerklichen Fehler sind eher in den Details zu sehen, die für uns jetzt auch gar nicht so zu kommentieren sind. Das große Problem, was auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesehen hat, ist, dass einfach die Einsparungen, die durch das Gesetz kommen, überwiegend zu Lasten der ambulanten Bereichs geht. Und hier geht es um 2,7 Milliarden Euro im ersten Jahr. Und in den Folgejahren kommen da noch viel mehr Milliarden obendrauf. Das ist das Problem.
Also es wird viel Geld eingespart. Im ambulanten Bereich heißt es hauptsächlich bei den niedergelassenen Ärztinnen. Ist es dann auch mit Existenzängsten verbunden bei manchen Berufsgruppen, wie jetzt zum Beispiel bei den Psychotherapeutinnen, das ja sehr real dargestellt wird?
Ganz genau. Also es geht hier um alle Hausärzte, Fachärzte, Psychotherapeuten, die praktisch gemeinsam dann dieses Minus in irgendeiner Form ausgleichen müssen. Und es wird zu existenziellen Problemen kommen, wenn da nicht noch nachgebessert wird.
Und was bedeuten diese Gesetzesänderungen denn dann für die niedergelassenen Hausärztinnen genau? Könnte man sagen, sie müssen mehr Stunden arbeiten und haben aber weniger Rechte oder weniger Geld dafür?
So kann man es sagen, aber wahrscheinlich wird der Umkehrschluss realistischer sein. Nämlich die Ärzte werden die Konsequenz daraus ziehen, dass sie sagen, dann können wir nicht mehr so viele Termine anbieten, sondern müssen weniger Termine anbieten. Wer schon mal an einem Montagmorgen in der Praxis seiner Wahl gewesen ist, wird wissen, wie es dazugeht und wie voll die Wartezimmer sind. Und es werden Millionen von Terminen, wird es weniger geben.
Ja, ein Ansatz ist ja auch, ich habe schon erwähnt, das Apothekenversorgungsweiterentwicklungsgesetz, nämlich teilweise Grundversorgung an Apotheken um- oder auszulagern. Welche Rollen sollen die Apotheken denn da genau spielen und wie bewerten Sie das in der KV?
Dieses Gesetz sehen wir sehr kritisch. Also diese Kompetenzerweiterung der Apotheken ist medizinisch aus unserer Sicht absolut fragwürdig, denn es ist nach wie vor ist die ärztliche Tätigkeit den Hausärzten und den Fachärzten vorbehalten, sowohl in Praxen als auch in Kliniken. Das kann man nicht so en passant nebenbei machen. Auch bei einer Impfung muss man ja auch immer die ganze medizinische Historie des Menschen kennen und muss Folgewirkungen kennen. Und die Apotheker sind in der Arzneimittelzubereitung und Ausgabe, die haben da ihre Spezialbereich und ihre Spezialkenntnisse, die ihnen auch niemand nehmen möchte. Aber die ärztliche Diagnostik und Therapie sollte bei den Ärzten verbleiben.
Ja, ich habe mir da auch die Frage gestellt, wie das ökonomisch funktionieren soll. Also mit der Abrechnung, wird es nicht auch ein komplettes Abrechnungswirrwarr geben oder wird die Arbeit von den Apotheken unbezahlt geleistet oder wie soll das funktionieren?
Na, da müssten, wenn das so gewünscht wird, müssten die Apotheken mit den Krankenkassen in Verhandlungen einsteigen und verhandeln, was ihre Leistung dann wert ist. Das hat dann nichts mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zu tun.
Was aber ein weiteres Thema ist, was die Kassenärztliche Vereinigung durchaus wieder betreffen dürfte, ist die EPA, die elektronische Patientenakte, weil die soll ja auch nicht mehr vergütet werden, also die Befüllung davon durch die Ärztinnen. Was bedeutet das genau?
Also bisher ist die elektronische Patientenakte absolut noch in den Kinderschuhen. Sie hat wenig Nutzwert in den Praxen, weil es sind primär eine PDF-Datei, die auch nicht ganz durchsuchbar ist. Wenn das weitergeht und sich entwickelt und dann auch mal nutzbar wird, dann hat es einen echten Zusatznutzen auch für die Praxen. Und dann kann man auch damit zurechtkommen, dass man da keine extra Vergütung erhält, weil es dann in den Praxenablauf gut integriert ist. Also das ist kein großer Aufreger bekommen, wie wir zumindest aus den Praxen im Regelfall zurückgespielt. Aber wie gesagt, noch zum jetzigen Zeitpunkt ist die elektronische Patientenakte nicht wirklich von irgendeinem größeren Wert.
Ist die EPA von den Patientinnenseite überhaupt angenommen worden oder widersprechen viele sowieso dieser Aufnahme in die EPA?
Also die Frage müssen Sie bei den Krankenkassen stellen, weil der Widerspruch erfolgt ja bei den Krankenkassen. Aber was wir von unseren Mitgliedern, den niedergelassenen Ärzten, auch Psychotherapeuten eben hören, ist das Interesse der Patienten noch relativ überschaubar daran.
Dann hätte ich noch eine Frage, die ein bisschen weiter rausgeht, über die niedergelassenen Ärzte und nochmal mehr zum Beitrag Stabilisierungsgesetz. Man hört ja auch, dass sich das mit der Krankenhausreform beißt, die von der Ampelregierung noch verabschiedet wurde. Haben Sie da Erfahrungen dazu, wie das funktionieren kann oder was sich da genau widerspricht?
Also die Krankenhausreform, muss man auch dazu sagen, die ist ja jetzt überarbeitet. Also es ist ja nicht die alte verabschiedete, die in Kraft getreten ist, sondern es ist ja eine komplett überarbeitete. Und es ist auch so, dass wir auch als Kassenärztevereinigung damit zu tun haben. Beispielsweise, wenn jetzt durch die Krankenhausreform einige Häuser ihr Angebot deutlich reduzieren, dann hat das auch Folgen für die ambulante Versorgung in den Regionen vor Ort. Und der zweite Aspekt ist in der Notfallversorgung. Denn wir haben ja Bereitschaftspraxen in Bayern, 130 Kliniken. Und wenn da eine der Kliniken durch eine Krankenhausreform sogar wegfallen sollte, was man jetzt noch nicht weiß, dann ist auch eine Bereitschaftspraxis von uns da obsolet. Also insofern sind wir da durchaus involviert in das ganze Thema.
Und zum Abschluss noch eine Frage zum Ausblick. Die Bundeskassenärztliche Vereinigung hat ja erfolgreich gegen die Beitragssenkung im ambulanten psychotherapeutischen Bereich geklagt. Wird die KV auch weiterhin den Rechtsweg beschreiten gegen die Reformpläne der Bundesregierung?
Also das darf man nicht vermischen miteinander. Das eine, und da waren wir 100% dahinter, war die Klage gegen den Beschluss des erweiterten Bewertungsausschusses in Form der Senkung der Psychotherapeuten-Honorare um 4,5%. Das war kein Gesetz, das war was anderes. Da hat unsere Bundesvereinigung geklagt und das können wir nur absolut unterstützen, weil das war ein wirklich falscher Beschluss, der da gefällt worden ist, zu Lasten der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und wir als Kassenärztevereinigung Bayerns sind gerne bereit, das zu unterstützen, was Sinn macht. Aber dieses Gesetz, so wie es jetzt vorgelegt worden ist, ist wirklich praxisfremd und feindlich für die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten.
Das heißt, Sie werden da weiter gegen ankämpfen auch? Das war jetzt gerade mir nicht ganz klar.
Ja, also wir werden weiterhin die Probleme offenlegen und aufzeigen, wo die Schwierigkeiten sind für die Praxen. Dass man als Körperschaft öffentlich rechts, kann man da nicht sagen, wir boykottieren das Ganze. Wenn das Ganze im Gesetz steht und so umzusetzen ist, müssen wir die Teile, die uns betreffen, natürlich auch umsetzen. Aber nichtsdestotrotz können wir auch nach wie vor und können auch unsere Mitglieder Kritik daran üben, an den vielen Punkten, die aus unserer Sicht fragwürdig sind.
Ja, dass Sie das umsetzen müssen, ist natürlich klar, aber dass Sie es auch kritisch begleiten, auch sehr begrüßenswert. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interview.
Ja, gerne.
Das war ein Gespräch mit Martin Eulitz, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, über die Gesundheitsreform von Radio Z Nürnberg. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 24. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Hier schon mal ein kleiner Ausblick auf den August. Im August werden wir voraussichtlich von der aktuellen Redaktion nur Mittwoch und freitags mittags zwischen 12 und 13 Uhr senden. Anstelle des Morgenradios hört ihr Musik, mittags an den anderen Tagen auch und abends zwischen 18 und 19 Uhr gibt es ein Spezialprogramm.
Kein Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.